Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbzehn, deinem Podcast für eine neue linke Politik. Heute ist wieder Wahltag, es ist nämlich Sonntag, 20.30 Uhr und in NRW wurde gewählt. Kommunalwahlen, die ersten Corona-Wahlen, wenn man so will. Die ersten Wahlen nach der oder während der Pandemie noch, vor der Bundestagswahl. Sehr, sehr wichtig, denn die Klimapolitik hat eine große Rolle gespielt in NRW. Und wir haben heute tolle Gäste aus verschiedenen Städten, die gemeinsam mit der Klimabewegung oder mit neuen Parteien versucht haben, genau den Schwung, den es eigentlich gibt, in die Parlamente auch zu nutzen für NRW. Und ich begrüße erstmal Julia, meine Co-Moderatorin. Hi Julia. Ja, okay. Genau, schön, dass du jetzt wieder dabei bist. Du bist gut gelandet, hoffe ich, dann letztes Mal dann doch. Genau, also wer sich erinnert, in der letzten Folge haben wir Julia schmerzlich vermisst. Dafür fehlt diesmal unser Steve, der arbeiten muss. Aber ja, deswegen sind wir jetzt ja mehr Moderatorinnen, damit wir das alles immer ausgleichen können. Und wir haben als Gäste noch dabei Frau Maja von der DOS-Partei. Herzlich willkommen in der Sendung. Du kannst uns gleich erzählen, was die DOS-Partei ist und was ihr gemacht habt und vor allem, wo ihr das gemacht habt. Dann haben wir noch Matthias, Klimaaktivist. Darf man das so sagen? Ja, ne? Keine Beleidigung für dich. Nein. Matthias hatten wir auch schon mal in der Sendung. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber wir haben schon mal über Organizing for Bernie gesprochen. Und da hat Matthias nämlich auch berichtet vom Wahlkampf. Und ich glaube, du hast es einfach jetzt gerade wieder übertragen und das hast dann einfach in NRW weitergemacht, oder?
Ja, so ungefähr.
So kann man es sagen. Gut, und nicht zuletzt Willi von den Klimafreunden. Herzlich willkommen auch, Willi.
Hallo.
Eine große Runde heute. Ich freue mich sehr und genau, würde gleich anfangen zu sagen, was sind eure ersten Eindrücke jetzt von diesen Ergebnissen, von diesem Wahlabend? Wer möchte anfangen? Vielleicht Frau Maja, möchtest du, Maja?
Ja, also im Ruhrpott, da wo ich mich ja so ein bisschen rumtreibe, wenn auch nur im unteren Zipfel, habe ich so den Eindruck, ja, die SPD, die ja ganz lange so einfach die Arbeiterpartei im Ruhrpott war.
Weiter.
Und immer die stärkste Kraft, 40 Jahre lang haben die ja teilweise die Bürgermeister gestellt, ist jetzt irgendwie ja, raus, hat ja sehr stark verloren und stattdessen haben ja zum Teil dann die CDU sehr dazu gewonnen auf der konservativen Seite, aber auch teilweise die Grünen. Wobei ich auch gehört habe, dass zum Beispiel in Duisburg die Zahlen zum Beispiel für die AfD sehr, sehr erschreckend hoch sein sollen. Ich habe die Zahlen selber noch nicht gesehen, aber es klang nicht schön. Ja, dürfen wir gespannt sein.
Ja, wir gehen gleich die einzelnen Ergebnisse vielleicht auch mal durch, so nach Parteien. Aber was ist denn so dein persönliches Ergebnis, also von der DOS-Partei, wenn du mal sagst, wofür ihr steht und was ihr jetzt so erreicht habt? Kann man das schon sagen?
Ich glaube, ich habe tatsächlich Zahlen noch nicht gesehen, weil wir halt noch sehr klein sind und unter sonstige laufen. Es dürfte in Dortmund jetzt noch nicht so viel sein, in Duisburg wahrscheinlich auch nicht. Einfach, weil wir uns quasi ja nicht mal einen Monat vor dem Lockdown gegründet haben. Und Wahlkampf dann natürlich sehr, sehr schwer war, nur mit einer Handvoll Leute. Haben wir jetzt ein paar Infostände gemacht dann in Dortmund und Duisburg, haben versucht, über das Internet natürlich Werbung zu machen, aber ich habe auch gemerkt, dass es sehr, sehr schwer war, da dann wirklich Menschen, die das alle ehrenamtlich machen, zusammenzukriegen und dann was auf die Beine zu stellen. Insofern erwarte ich mir jetzt für diese Wahl noch nicht so sonderlich viel. Aber es war schon ja ein Wagnis, das anzugehen. Man hat aber auch gemerkt, dass kleine Parteien einfach noch von diesem Wahlsystem auch relativ benachteiligt sind. Einfach, weil wenn man noch in keinem Parlament ja vertreten ist, muss man Unterstützerunterschriften sammeln, was in Corona-Zeiten sehr, sehr schwierig war. In Dortmund haben wir auch nicht alle Wahlbezirke besetzen können, einfach weil nicht genug Unterstützerunterschriften zusammen waren. Das ist halt ein bisschen schade. Aber ich bin mal gespannt, wie viele Stimmen am Ende dabei rumkommen. Ich habe jetzt leider noch keine aktuellen Zahlen.
Okay, also über Dortmund werden wir gleich noch mehr sprechen, weil ja da die SPD Hochburg auch ganz schön viel verloren hat.
Ja.
Also die Arbeiterpartei, du hast es schon angesprochen.
Ja, Dortmund ist sowieso immer interessant, gerade mit der Bedeutung für rechte Gruppierungen und so weiter. Es ist ja, bin ich mal gespannt, wie viel die bekommen haben.
Wie sieht's denn aus in Münster, Matthias? Was sind deine ersten Reaktionen jetzt?
Ja, also ich bin gerade wahnsinnig gut gelaunt, muss ich sagen. Es gab eine Umfrage vom WDR vor einiger Zeit, die also die CDU ganz klar vorne gesehen hat und unseren Oberbürgermeister Markus Lewe tatsächlich sogar bei 51%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also er hätte nicht mal in die Stichwahl gemusst. Und als ich jetzt eben reingeguckt habe und die ersten Stimmen ausgezählt waren, habe ich gesehen, dass also die Grünen tatsächlich vorne lagen. Und dass der CDU-Oberbürgermeister, der Amtsinhaber, bei, zuletzt habe ich jetzt gesehen, 44% liegt. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine Stichwahl geben. Und in Münster besteht tatsächlich die Chance, dass wir zum ersten Mal einen grünen Oberbürgermeister bekommen, was mich sehr freuen würde. Ich habe also die alle kennengelernt, auch im letzten Jahr persönlich mit denen sprechen können, im Rahmen von Fridays for Future. Und dem grünen Kandidaten traue ich tatsächlich sehr viel zu. Ich glaube, der wäre tatsächlich der Richtige, der dieses Riesenprojekt, was, glaube ich, immer noch von allen unterschätzt wird, die ganze Stadt klimaneutral zu machen bis 2030. Ich glaube, der würde das wirklich schaffen. Also bei dem CDU-Kandidaten hätte ich da große Bedenken, ehrlich gesagt. Der hat ganz andere Prioritäten, die er immer wieder betont hat. Insofern bin ich jetzt also wirklich richtig, richtig erleichtert und gut gelaunt, dass dieses Ergebnis, was ich mir ganz anders vorgestellt hatte, jetzt doch so positiv ausgefallen ist.
Ja, das finde ich für Münster tatsächlich sehr interessant, weil also in den Zeiten, in denen ich da studiert habe und da gelebt habe, ich meine Münster, ob es jetzt selbst bei den jungen Leuten und so, sieht man konservative Neigungen und so, also selbst junge Leute wählen da CDU, man sieht es an der Uni Münster, dass man da auch stärkere konservative Kräfte hat und so, und deswegen überrascht mich das Ergebnis doch.
Ja, also mich auch. Aber umso größer ist natürlich die Freude jetzt. Das ist also eine gute Überraschung war sozusagen.
Ich habe auch gesehen, dass in Münster die AfD tatsächlich, glaube ich, nur siebtstärkste Kraft geworden ist. Und es ist ja beim WDR eben, man sagt eben in der Studenten- und Beamtenstadt. Das wusste ich wiederum auch nicht. Aber gut, also das scheint auf jeden Fall wirklich so ein Leuchtturm zu sein.
Also in Münster. Soweit ich weiß, bei den letzten Wahlen, was waren das? Es ging auf jeden Fall darum, dass AfD 0% der Stimmen bekommen hat und so. Welche Wahlen, weißt du das noch, Matthias, wann das war? Auf jeden Fall war Münster da sehr stolz drauf natürlich auch. Aber sonst, wie gesagt, es ist wirklich sehr CDU-Stadt also gewesen zuvor.
Ja, ich glaube, Münster war die einzige Stadt bei der Bundestagswahl, wo die AfD unter 5% geblieben ist. Also die einzige Stadt in ganz Deutschland. Da waren wir natürlich schon wirklich sehr stolz drauf. Ja.
So niedrig gegen die Erwartung.
Naja, aber in Münster spürt man das auch tatsächlich. Also es gibt wirklich keine Toleranz für Intoleranz in Münster. Also sobald die AfD auftaucht bei uns, dann stehen tausende Menschen auf der Straße und machen ganz klar deutlich, dass das nicht erwünscht ist in Münster. Und das ist auch für mein Gefühl so die Stimmung, die sich ausdrückt in der Stadt. Also jeder ist hier willkommen, also außer eben Leute, die diese Intoleranz irgendwie leben wollen, die wollen wir nicht haben bei uns.
Und Willi, die Klimafreunde, ihr seid angetreten in Köln. Wie sieht es denn in Köln aus? Was ist dein, bitte?
Jawohl.
Ja, gut. Was ist dein Eindruck? Wie habt ihr abgeschnitten? Was geht in Köln?
Also wir haben die Situation gehabt, dass deine Freunde schon im Parlament waren und dass leider Gottes die Mandatsträger sich dann die Mandate mitgenommen haben und sich umbenannt haben. Das passiert ja in der Bundespolitik auch schon mal. Und die haben die Mandate halt mitgenommen, die zwei Mandate, die wir 2014 errungen haben, haben sich gut benannt. Und die treten jetzt oder sind mit uns zusammen auch angetreten. Das heißt, wir haben dann quasi eine Wählerinnengruppe, die nahezu identisch mit uns ist. Zu den Klimafreunden muss man sagen, im Februar diesen Jahres, als wir uns getroffen haben zu diesem Treffen, wo wir gesagt haben, wir brauchen eine Klimaliste in Köln. Da gab es 16 Mitglieder und mittlerweile sind wir über 60 Mitglieder und die ganze Sache hat einen Wahnsinns-Drive aufgenommen. Die Frau Mayer hat ja erklärt, wie schwierig das ist mit den Unterstützungsunterschriften und wir wollten unbedingt sämtliche 45 Wahlkreise in Köln auch mit einem Kandidaten besetzen, weil die Stimmen nachher alle zusammengezählt werden. Das heißt, wenn du 10 Kreise nicht hast, dann hast du auch in den 10 Kreisen keine Stimmen. Auch wenn es nur 2, 3 oder 5 sind, die sind dann eben nicht da. Und wir haben es tatsächlich geschafft, alle 45 Wahlkreise zu besetzen und auch mit den Unterstützungsunterschriften alles so zu arrangieren, wie das gefordert war. Und da sind wir sehr, sehr, sehr stolz drauf. Und in den letzten 6 Wochen ist wirklich, ich muss da ganz ehrlich sagen, in dieser kleinen Wählerinnengruppe die Post abgegangen. Das ist Wahnsinn, was sich da an Content im Internet abgebildet hat, was auf der Straße war. Es war, ich kann wirklich nur sagen, die Plakate sind zusammen von uns gekleistert worden. Die sind ja nicht fertig. Es war wirklich ein Wahnsinn. Also super Energie und ich bin, also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, haben wir 2%. Also die andere Wählerinnengruppe gut hat auch circa 2%. Also wir liegen, das sind ja dann insgesamt, wenn man das so sieht, schon mal quasi 4%. Also wir sind wahnsinnig glücklich.
Ja, toll. Und also um das jetzt nochmal zu sagen, ich habe jetzt letztens gerade nochmal die neue Hochrechnung mir angesehen vom WDR von ungefähr kurz nach 8. Die sieht die CDU bei 35%, die SPD verliert 8% und geht auf 23,4%. Die Grüne hingegen, die gewinnen eben 7%. Also die nehmen ungefähr genau das auf, was die SPD verliert. FDP gewinnt nur leicht, ist ungefähr bei 5%. Die Linke, leider muss ich sagen, aus meiner Sicht leider wirklich nur bei 3,5%. Die AfD gewinnt leicht, liegt bei 5,2% und eben die anderen bei 8,4%, was wirklich groß ist. Also da werden viele Kleinstparteien auch darunter sein. Man kann jetzt hier eben nicht sehen, wer da alles dabei ist, aber vielleicht mal der Reihe nach, weil ihr ja auch fast alle ökologisch und klimapolitisch unterwegs seid. Wie erklärt ihr euch dann eben auch den Erfolg der Grünen? Also ist das die Bewegung, die Klimabewegung, die jetzt auch in die Regionalparlamente und Kommunalparlamente geht?
Bestimmt. Und in großen Städten hast du natürlich auch immer das Problem, dass du so viel Autoverkehr hast, ganz schwierig, es ist mit Fahrradwegen und so weiter. Und ich glaube, da werden auch viele Leute, die dann urban wohnen, auch vielleicht eher grün wählen, weil die da dementsprechende Ziele haben, ne?
Das ist das eine. Und auf der anderen Seite sehen die Menschen ja auch, was in anderen Städten möglich ist, was die Anne Hidalgo in Paris macht, was in Madrid gemacht wird. Und wenn du bei uns guckst, dann gibt es dann einen 2,50 Meter Radweg, der neu eingeweiht wurde. Der ist 200 Meter lang und dann ist der Radweg auf einmal zu Ende. Das ist ja keine Politik. Und ich sag mal, der Druck der Straße, dass sich das ändert, dass man gerade jetzt auch in den Corona-Zeiten, wo die Leute einfach wesentlich mehr Fahrrad fahren, weil wesentlich weniger in die öffentlichen Personennahverkehr auch benutzen wollen, da erwartet man einfach, dass so eine Stadt handelt und ihr handelt halt keiner. Und das ist dann natürlich auch die Quittung. Wobei ich sagen muss, das ist auch interessant, weil die Grünen und die CDU, die haben sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Das heißt, anders als in Münster haben wir keine Oberbürgermeisterin, die jetzt grün ist, weil das eine Unterstützungskandidatin war. Das heißt, die Frau Recker ist parteilos und die ist bei den letzten Kommunalwahlen von Grünen und der CDU gestützt worden und das ist diesmal wieder erfolgt. Nur hat sich jetzt das Kräfteverhältnis umgedreht, dass die Grünen halt stärker sind mit 30% als die CDU.
Ja, soweit ich weiß, ist das ähnlich in Wuppertal gewesen, wo die CDU auf einen Kandidaten verzichtet hat und stattdessen sich für den grünen Kandidatin oder Kandidatin, ich bin mir jetzt nicht sicher, ausgesprochen hat, was ich sehr interessant finde.
Das ist ja nochmal was anderes, ja. Ich meine, da gehst du ja hin und sagst speziell als CDU, wir unterstützen den grünen Kandidaten. Ja. Hier ist es so, dass die Dame parteilos ist. Die gehört weder der CDU noch den Grünen an und trotzdem wird sie unterstützt von beiden Parteien. Also es ist auch schon etwas, was ich so auch nicht kannte.
Ja. Ich glaube auch, dass viele Menschen, die einfach aus Tradition immer SPD gewählt haben, mittlerweile sagen, ich fühle mich von denen gar nicht mehr vertreten. Also gerade ja ArbeiterInnen, die dann sagen, so ja, schön, aber ihr habt uns verraten und jetzt wählen wir halt die Grünen, weil es irgendwie ein Stück weit das kleinere Übel, ich weiß es nicht, klingt jetzt böse, weil ich meine, die haben ja gute Ziele auch. Aber wenn ich mir so meine Altvorderen angucke, die traditionell immer SPD gewählt haben und jetzt so seit der Europawahl und so weiter letztes Jahr auch so gesagt haben, ich habe das erste Mal nicht SPD gewählt. Also da merkst du dann schon, dass da so diese Stammwählerschaft dann von der SPD zu den Grünen rüberwechselt, ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Ich meine, gerade im Ruhrgebiet, wo es dann wirklich mit Stellenabbau und so weiter in den letzten Jahren und dann auch die vorige Landesregierung dann, die ja rot-grün war und halt mit einer SPD-Ministerpräsidentin an der Spitze war, dann ganz oft so den Eindruck hinterlassen hat, schön, wenn die Firmen abwandern, aber wir können da halt nichts machen.
Ich wollte gerade fragen, ne? Weil das, also in NRW eben, ne, in Dortmund, du kommst aus Dortmund, das ist ja eigentlich, das galt immer als die Herzkammer der Sozialdemokraten. Und wenn es die nicht mehr gibt, also wenn die gar nicht mehr mobilisieren können, weder zu Kommunalwahlen, das ist ja auch schon so ein Zeichen für die Bundestagswahl, dass eben dieser Scholz-Effekt, den sich die SPD da vielleicht versprochen hat, eigentlich so gar nicht gezündet hat, oder?
Nö. Also wie gesagt, ich meine, ganz ehrlich, die Leute im Ruhrgebiet, ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD sagt, ja geil, wir machen jetzt was für die hohe Arbeitslosigkeit oder so.
Und vor allen Dingen, wer ist Scholz? Wofür steht Scholz? Ja. Das muss man nur ganz ehrlich sagen.
Ja, also, ja.
Ruft doch gar keinen mehr hinterm Ofen hervor. Das ist ja auch.
Nein. Also da habe ich auch ein paar SPDler erwähnt, die erlebt, die sich sehr gewunden haben und gesagt haben, ja, aber Rot-Rot-Grün mit Scholz Beste. Aber ganz ehrlich, ist doch Blödsinn.
Und dann fragt man sich auch so ein bisschen, ob dieser, ja, also nicht nur ein bisschen, sondern ob das schon so ein bisschen Foreshadowing ist, diese ganze schwarz-grüne quasi Zusammenarbeit, die man jetzt mittlerweile auch, die man jetzt in NRW sieht. Und man muss ja auch bedenken, NRW hat 4 Millionen Wahlberechtigte, soweit ich weiß. Das ist eine der wichtigsten Wahlen vor der Bundestag, das ist die wichtigste Wahl vor der Bundestagswahl jetzt.
Ja, ich glaube 14 Millionen ungefähr.
Ja, 14 Millionen Wahlberechtigte. Hm. Genau. Und deswegen, ja, es würde mich interessieren, was ihr da so seht. Was ist denn, also welche Tendenzen seht ihr da jetzt bezüglich der Bundestagswahl?
Also ich würde sehen, dass sich diese Tendenzen, die wir heute gesehen haben, die Zahlen, die du ja auch genannt hast, wenn man die hochrechnet für das Land, dass die sich mit Sicherheit so fortsetzen werden. Also das heißt, mit Sicherheit wird auch bei der Landtagswahl und auch bei der Bundestagswahl, wenn man sich dann das Land anguckt, wird die SPD weiter Fehler lassen müssen, weil kein Mensch mehr weiß, wofür soll ich sie denn auch wählen. Bei den Grünen weiß man das, obwohl der Herr Habeck ja auch gesagt hat, er möchte mehr in die Mitte. Ist ja klar, er will ja eine schwarz-grüne Koalition, da muss er halt sich auch mehr auf die Mitte zubewegen. Aber die haben halt ihre Stammwähler auch immer noch, ja, die eben schon sehen, dass auch für den Umweltschutz was getan wird. Wenn es auch nicht so viel ist, wie die meisten sich wünschen. Aber es gibt keinen, der das Thema besser besetzt als die Grünen. So, aber für welches Thema steht denn jetzt die SPD? Ich weiß es ja auch nicht.
Tja.
Deswegen glaube ich, dass der Trend sich tatsächlich verschärft.
Ja.
Ja, vor allem ja auch unter den jungen Wählern, ne? Sorry, Matthias, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut. Nee, ich wollte nur aus Münster erzählen. Also die Umweltministerin, die Svenja Schulz, kommt ja aus Münster von der SPD. Und insofern war das hier nochmal ein besonderes Thema dann natürlich auch. Ich habe sie auch mehrfach erleben können. Sie war dann hier bei Podiumsdiskussionen mit Fridays for Future und solchen Dingen. Und also sie hat mich wirklich überzeugt, nie wieder SPD zu wählen. Also sie stellt sich immer so dar, als wäre sie die einsame Kämpferin im Kabinett für die Umweltthemen, aber man glaubt ihr das irgendwann nicht mehr. Ja, also man hat das Gefühl, also sie ist wirklich eine der Hauptverantwortlichen dafür, dass nichts passiert auf Bundesebene, was erforderlich wäre für den Klimaschutz. Und die SPD hat jetzt im Kommunalwahlkampf auch ganz stark eben auf Svenja Schulze gesetzt und hatte sie auch da als Gast. Und ich habe dann auch gedacht, also offensichtlich fehlt da ja komplett das Verständnis auch und die Reflexion, dass also so eine Person jetzt gerade für das Gegenteil steht von dem, was wir jetzt erreichen müssen. Und bei mir fehlt dann irgendwann auch das Verständnis dafür, dass die SPD sich da so positioniert. Also das ist ja einfach nicht mehr glaubwürdig und die Quittung bekommt sie jetzt natürlich dafür.
Ja, also vor allem, weil Svenja Schulze ja wirklich eine blasse Figur macht dafür, dass das Klimathema so stark ist, muss man ja, ja wirklich sagen, tatsächlich, wahrscheinlich kennen einige sogar nicht mal ihren Namen, wahrscheinlich nicht mal in Münster, das ist schon ganz schön hart. Aber was ich gerade noch sagen wollte, ich hatte nämlich auch Zahlen gesehen, dass nämlich unter den Jüngeren, unter den 16- bis 24-Jährigen, weil man darf ja jetzt zur Kommunalwahl auch schon ab 16 wählen, auch die Grünen ganz weit vorne sind und tatsächlich erschreckend SPD und Linke ziemlich schlecht abschneiden. Und wie erklärt ihr euch eben auch genau das? Also eigentlich kann man ja mal sagen, die Jugend ist irgendwie so doch links, aber also es drängt alles zu den Grünen tatsächlich, oder?
Ich glaube, die Linke hat auch manchmal das Problem, dass sie ihre Themen nicht so ganz rüberbringen kann. Also ich war mal vor Jahren auf so einem linken Bundesparteitag und habe mir auch so ein bisschen die Reden angehört, da als Gast. Und es ist wirklich, ich meine, wenn ich mir denke, okay, weiß ich nicht, Frau Müller, die an der Kasse sitzt und arbeitet, möchte sich von der Linken vertreten fühlen, guckt sich dann da einen Parteitag an und hört aber reden, wo mindestens erstmal Karl Marx und Rosa Luxemburg zitiert werden. Das hat halt nichts, glaube ich, mit ihrem Leben zu tun. Das ist böse, so zu sagen, aber manchmal denke ich mir so, ihr habt euch da auch von der eurer eigenen Zielgruppe sehr, sehr abgekuppelt.
Aber bei dem Beispiel würde ich sagen, also wie ist das? Also da sind ja jetzt die Grünen auch nicht unbedingt besser. Also dass sie sich jetzt für Frau Müller an der Kasse oder sowas einsetzen würden. Also das würde ich dann eher verstehen im Hinblick auf junge Leute, die dann vielleicht mit Fridays for Future oder sowas auf die Straße gegangen sind. Mhm. Wobei wir ja jetzt auch die Beispiele haben für Leute, die sich nicht unbedingt bei den Grünen engagieren, sondern quasi einen Weg gehen, nicht sich einer etablierten Partei wie den Grünen anzuschließen und vielleicht da auch Kritik dran äußern, sondern eher in die Aktivismus-Richtung gehen, woraus ja auch viele dieser jetzt, also der Listen oder sowas entstanden sind und der kleinen quasi ja Aktionsgruppen, die jetzt in der Kommunalwahl mit auf dem Wahlzettel standen.
Ja. Huch. Eine ist verloren gegangen.
Wir hoffen, dass Willi gleich wieder zurückkommt. Ja, aber wie erklärt ihr euch denn dann wirklich, dass gerade die Jungen, also dass dieses Ergebnis ist ja schon erstaunlich?
Ich glaube, die Grünen schaffen es einfach, am jüngsten und hipsten auch rüberzukommen. Also die machen ja auch ganz hervorragende Social-Media-Arbeit und vom Corporate Identity her ist das immer sehr, sehr gut, was die machen. Das muss man ihnen lassen. Die haben da gute Kampagnenmenschen. Das erkenne ich bei der Linken zum Beispiel eher weniger. Also nicht, dass ich jetzt der Linken total ablehnend gegenüberstehe, aber manchmal finde ich es halt ein bisschen schade.
Naja, aber ist das nicht tatsächlich abschreckend? Also ich finde Schwarz-Grün wirklich so ein Horrorszenario eigentlich, aber das ist ja offensichtlich nichts, was junge Leute abschreckt, weil es da schon noch eine Hoffnung gibt, dass die Grünen was anders machen. Also anders kann ich es mir ehrlich gesagt gar nicht erklären. So.
Ja. Ich denke, dass die Grünen vielleicht, also zumindest zuvor, als Schwarz-Grün vielleicht noch nicht so das größte Thema war, wirklich, was du gerade auch gesagt hast, Frau Meier, dass sie viel wirklich auch die jungen Leute, also dass es ein guter Einstieg ist, diese Klimapolitik und Umweltthemen, guter Einstieg in die Politik ist. Ja. Also das ist etwas, wo jeder sich quasi drum sorgt oder was jeden irgendwie auch betrifft. Und was vielleicht erstmal einfacher Einstieg ist in die Politik als zum Beispiel soziale Ungleichheit oder sowas, wobei das natürlich zusammenhängt, aber jetzt so für jemanden, der vielleicht vorher noch nicht wirklich aktiv war und so, ist, glaube ich, die grüne Jugend etwas, also ich kenne das zum Beispiel aus Münster, also natürlich da waren die Grünen, soweit ich weiß, immer schon ziemlich stark an der Uni auch vertreten. Vielleicht, Matthias, weißt du da mehr drüber?
Ja, meine Uni-Zeit ist schon lange
her. Ja, aber ich meine, nur so aus von Erfahrung her aus Münster.
Ja, also Münster ist ja eigentlich vom Erbe her sozusagen eine erzkonservative Stadt und hat aber durch die vielen Studenten eben auch eine ganz starke progressive Strömung. Und das macht die Stadt eigentlich tatsächlich ganz interessant, weil also dieser starke konservative Teil und der progressive Teil sich immer so einen Wettkampf liefern und mal ist der eine größer, mal ist der andere größer und dadurch ist also sehr viel Dynamik in der Stadt. warum jetzt die Grünen so sehr profitieren. Also ich habe manchmal das Gefühl, das liegt schon einfach an der Farbe. Also Fridays for Future ist grün und man denkt dann automatisch, die passende Partei dazu ist, sind dann die Grünen. Und die Linke kommt da für mein Gefühl fast gar nicht vor. So, also die hat es gar nicht geschafft, sich da irgendwie davon zu profitieren. Ich glaube, dass also die Menschen, die also Fridays for Future ganz maßgeblich vorantreiben, eher ein klassisches grünes Milieu sind von Menschen, die sich also materiell eher weniger Sorgen machen müssen als jetzt ein klassisches linkes oder SPD-Milieu, wo halt die soziale Ungleichheit vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung stärker im Bewusstsein ist. So. Mhm. Das könnte, glaube ich, auch ein Grund sein, warum die Grünen so stark profitieren.
Willi, ich brauche eine Wahlparty schon. Du bist gerade so dieses Disco-Licht durchgelaufen.
Ja, ich habe Probleme mit der Verbindung. Tut mir leid, war gerade wieder weg.
Kein Problem. Wir hoffen, dass du bei uns bleibst und einigermaßen den Faden mitbekommst. Ja, genau. Es gibt jetzt auch unten hier diese schicke Einblendung. Das finde ich toll. Das Flo kommt mit uns mit und kann zwischenzeitlich hier auch uns kommentieren. Das ist eigentlich ein bisschen gespenstisch, aber gut. Also wir haben dieses neue Tool mit diesen richtigen Nachrichten, mit dem News-Ticker da unten. Genau, ich sehe nur zwischenzeitlich weiterhin im Live-Ticker, dass es immer wieder auch Stichwahlen geben wird, weil eben tatsächlich oft CDU, ja, SPD und Grüne nah beieinander sind. Also so ganz klar ist es eben doch nicht. Was sich aber abgezeichnet hat, ist, dass tatsächlich die CDU fast eher noch gewinnt. Also sind das die Corona-Gewinner jetzt, obwohl, ihr wisst es besser als ich, Armin Laschet jetzt nicht die beste Figur gemacht hat, zumindest von meiner Außenperspektive, was die Schulöffnung anging, was Tönnies anging. Da war doch eigentlich so viel im Argen. Wie kann die warum hat die CDU nicht verloren? Ich verstehe es nicht.
Ja, ist bitter, ne? Ich gehe auch zur Schule, Abendschule. Ich mache meinen Betriebswirt ja an einem Berufskolleg. Da ist jetzt seit 2 Wochen keine Maskenpflicht mehr im Unterricht. Und letzte Woche waren da 4 Klassen geschlossen und 20 Lehrer in Quarantäne. Kann ja schon mal passieren. Keine Ahnung. Ich verstehe es absolut nicht, warum die CDU so gewinnt.
Es ist natürlich so, Ines, dass der Laschet nichts mit der Kommunalwahl zu tun hat. Und dass eine Kommunalwahl wirklich, das muss man immer wieder ganz genau so sehen, ist eine ganz persönliche Wahl. Da werden auch die Köpfe und die Namen gewählt, nicht einfach nur Partei. Sonst hätte so eine kleine Gruppierung wie wir ja gar keine Chance. Also es werden ganz genau auch die Namen gewählt und man weiß auch, dass man unter 2-3% eine Chance hat, mit einem Vertreter da reinzukommen. Das ist schon etwas anderes. Also ich würde mich nicht auf das Pferd setzen, zu glauben, dass die CDU bei der nächsten Landtagswahl 6% mehr hat. Das glaube ich wirklich nicht. Die Frage ist natürlich...
Alles gut. Ja. Entschuldigung.
Also die Frage ist natürlich dann, wenn wir davon ausgehen, dass die CDU die 6% nicht mehr hat, aber die SPD weiterhin verliert, wo gehen dann diese 6% noch hin? Ich meine, die Grünen werden ja nicht mit Sicherheit noch deutlich mehr als 30% haben. Das heißt also, das ist natürlich auch wieder eine Frage. Das ist eine ganz interessante Frage.
Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es tatsächlich, ja, wobei du hast schon einen guten Punkt gehabt, Ines, dass du gesagt hast, dass, Laschets Corona-Politik war jetzt wirklich nicht besonders skandalfrei. Und das aber vielleicht trotzdem, ich weiß nicht, wie stark dieser Effekt ist, aber etwas, was wir schon vorher gesehen haben in der Olaf Scholz Nominierung, dieses bekannte Gesichter, quasi feste Figuren, von denen wir jetzt gehört haben, also die in den Medien halt auch präsent sind. Und das ist dann halt tatsächlich, also ich weiß nicht, wie der psychologische Effekt jetzt wirklich ist, aber ob es da halt dann wirklich ein bisschen damit zu tun hat, dass man auf Sicherheit setzt in den Wahlen, also auch selbst in den Kommunalwahlen jetzt, dass man sagt, okay, wir haben es ja doch irgendwie geschafft Wir leben noch nicht, also und vielleicht, und das waren die Leute, die halt quasi da jetzt gerade an der Macht waren und so, und da setzt man dann vielleicht doch so ein bisschen auf alte Pferde in dem Sinne. Also in den größeren Städten jetzt teilweise oder in in Wahlkreisen, die halt allgemein immer CDU waren. Ja, also das ist jetzt so eine Vermutung.
Ich glaube, man darf das Potenzial der Menschen auch nicht beschäftigen.
Ich kann das für Köln auch nicht bestätigen. Ich meine, die CDU hat nicht 6% gewonnen. Die Grünen haben exorbitant viel gewonnen, die SPD viel verloren. Ja, also das.
Oh nein, wir verstehen nur Schnipsel aus Köln. Das,
ja. Zum Beispiel.
Wir verstehen dich leider nicht so gut, Willi. Wenn du an einen Ort gehen kannst, wo das Internet ein bisschen besser ist.
Es wird natürlich in der Hochrechnung die.
Ja. Oh je. Aber Maja, du wolltest auch auf die Frage antworten. Insofern musst du jetzt einfach übernehmen.
Ja, ja. Okay. Ja, also mein Punkt war, es gibt ja durchaus auch die Menschen, die sagen so, wir haben langsam auch genug von Corona und es ist halt sehr hart, die ganzen Einschränkungen. Und ich glaube, da waren viele auch froh, dass der Laschet dann auch wieder Lockerungen verkündet hat und die dann vielleicht auch die CDU gar nicht mal so schlecht finden. Und außerdem ist das konservative Potenzial ja auch gegeben. Na, die sind ja nicht plötzlich weg, die Konservativen. Die gibt es ja schon noch in der Bevölkerung. Und ich glaube, dass viele halt Menschen, die eher sozial eingestellt sind, dann vielleicht die Grünen wählen. Aber klar, die CDU und deren Wählerpotenzial ist ja nicht wegzudiskutieren. Da gibt es ja schon die Zielgruppe.
Ja, ja, das ist klar. Ja. Aber mir ging es jetzt um die Steigerung. Also ob das wirklich möglich ist.
Ja, ging jetzt auch nicht. Ja. War jetzt auch keine Erwiderung auf dich, weil wir dich gerade gar nicht mehr gehört haben.
Genau, du müsstest nochmal wiederholen, Willi, was du eben sagtest.
Ja, ich wollte nur kurz darauf eingegangen sein, dass das in Köln eben nicht so ist, dass die CDU jetzt gewonnen hat. Ja, also die SPD hat wirklich viel verloren und die Grünen haben viel hinzugewonnen. So, wenn man jetzt natürlich das NRW-weit sieht, dann ist das ja so ein Durchschnittswert. Und dabei kommt dann noch eine Steigerung für die, gebe ich auch vollkommen recht, Frau Maja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn wir die nächste Landtagswahl haben, dass die CDU dann 6% mehr hat. Aber irgendwo, das ist natürlich die nächste Frage, müssen die Stimmen ja auch hinwandern von der SPD. Ja. Und da sind mit Sicherheit enttäuschte Leute, die eher konservativ denken dabei, die auch nicht mehr wollen, weil es nicht weitergeht. Und die progressiven Kräfte, die dann halt zu den Grünen gehen. Insofern gebe ich dir auch wieder recht.
Ja, das Law-and-Order-Potenzial, was ja auch Laschet verkörpert und der Reul als Innenminister, das ist ja durchaus da, die sagen immer hier Recht und Ordnung. Ne? Also davon gibt es ja gar nicht mal so wenige Menschen, auch wenn wir uns das vielleicht nicht so erklären können, aber diese Menschen sind ja da.
Naja, und sie sind jetzt auch immer noch in der stärksten, also sind immer noch die stärkste Partei. Also ich glaube, das darf man da tatsächlich nicht vergessen, dass das, ist das jetzt auch so eine Art Zeichen für die Bundestagswahl? Also zumindest die Parteien selber werden das natürlich, oder die CDU selber, die stehen kurz vor ihrem Parteitag, werden das natürlich so deuten wollen, ne? Dass das jetzt dieses auf Sicherheit setzen und wir haben uns doch in der Corona-Krise bewährt, lalala. Und eben tatsächlich vielleicht diese Vorausschau auf Schwarz-Grün. Also man darf ja so Kommunalwahlen tatsächlich, glaube ich, auch nicht überbewerten. Ich will das jetzt auch nicht als Prognose sehen, aber es ist ja nicht unentscheidend, was im bevölkerungsreichsten oder in einem so in NRW passiert. Das finde ich schon.
Ja. Ja, gerade die Grünen. Ich denke mir immer, ach Mensch, ihr habt schon tolle Themen, aber ihr wollt mit der CDU koalieren. Warum? Ich würde euch total gerne wählen, aber warum wollt ihr das? Ich will die CDU nicht. Ja, es ist echt manchmal echt ein Dilemma, weil es eigentlich, ich mir denke, ja, gute Themen, aber warum?
Und was würdet ihr denn sagen vor Ort? Also ihr habt euch jetzt ja auch in kleineren Parteien, neuen Parteien eben, warum habt ihr dann eben was Neues gegründet? Also warum habt ihr jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich engagiere mich eben in der Grünen, bei den Grünen oder in der Linken oder sogar in der SPD, wie auch immer, sondern warum habt ihr das Gefühl, man musste eigentlich was Neues gründen? Wer mag zuerst, damit es nicht durcheinander...
Ausnahmsweise also die Männer auch mal als erstes.
Ja. Ich rede so viel, bevor du wieder weg bist.
Genau. Ja, ich, Ich habe jetzt eine andere Verbindung. Ich habe einen Hotspot. Ja, ich kann kurz darauf eingehen. Also es ist so, dass vielen, da wird der Matthias mir vollkommen recht geben, die in der Klimabewegung sind, einfach die Grünen mittlerweile zu nah an den bürgerlichen Parteien dran sind. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Kohlekraftwerk in Köln, was betrieben wird mit Braunkohle, und das die klare Forderung ist, das soll so schnell wie möglich abgeschaltet werden. Und da beziehen die Grünen einfach keine Stellung. Und wir wollen auch Köln 2030 klimaneutral haben. Und da einfach nicht Stellung zu bezogen. Da wird dann was von 2035 gemurmelt oder man versucht es 2035. Also so klare Ziele, wie wir das als Klimaaktivisten gerne haben, werden da halt nicht bewusst, weil man ja in einer Koalition auch war mit der CDU, wurden bewusst auch nicht eingegangen. Ja, das heißt also, wir brauchten wirklich eine Kraft, die mehr fordert, die auch mehr auf das eingeht, was die Fridays for Future Aktivisten halt wollten. Und deswegen sind ja auch viele von diesen Aktivisten in diese kleine Wählerinnengruppe reingegangen. Und da sind ganz andere Forderungen. Die sind also wirklich noch, ich sag mal, mehr auf Klima bezogen, als die Grünen das können. Aber nicht nur Klima. Wir haben zum Beispiel auch soziale Forderungen, was Schulneubau anbelangt und. Ja, aber es ist einfach so, dass die Grünen mittlerweile durch diesen Ruck rechts für viele nicht mehr gerade in der Gesellschaft akzeptiert werden.
Und ich glaube, viele Menschen haben es tatsächlich auch, also die sich ja, wirklich mit Klimathemen.
Was ist das denn für ein Kack, ey?
Oh. Also viele Menschen, die sich auch in der Klimabewegung engagieren, haben es auch nicht vergessen, dass in der letzten Landesregierung, wo ja Rot-Grün regiert hat, die Grünen sich auch nicht unbedingt dafür engagiert haben, dass die Braunkohlebergwerke schneller geschlossen werden, dass diese teilweise auch blockiert haben, dass dort Studien erstellt werden, was die Klimaschädlichkeit angeht, und die dann auch nichts dazu beigetragen haben, dass der Hambacher Forst nicht abgeholzt wird und so weiter. Also solange sie in der Landesregierung waren, haben sie halt gesagt, okay, wir stimmen mit der SPD, wir uns in die Arbeitsplätze bei RWE und dort im Braunkohlebergbau wichtiger als jetzt der Klimaschutz. Und das hat sie halt auch gerade in NRW sehr, sehr unglaubwürdig gemacht. Leider.
Ja, Matthias, was ist deine Einschätzung? Warum gehen die Leute dann, also braucht es dann noch kleinere Parteien, quasi grüner als die Grünen und weiß ich nicht, linker als die Linke, oder was ist das Bedürfnis dann auch aus der Klimabewegung heraus?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, finde ich, weil also ich bin ja Werber, ich denke immer, die CDU hat eine sehr gute Markenstrategie. Es gibt die Klassik-Version in Schwarz und dann gibt es noch die gelbe Version und die grüne Version und die rote Version. Und es gibt ja tatsächlich gar keine richtige Opposition. Also beim Klimaschutz, finde ich, wird das extrem deutlich, dass es auch die Linke kein Konzept hat, soweit ich das sehe, wie man eben... Ja. die Herausforderungen, denen wir da gegenüberstehen, tatsächlich meistern könnte. Und ich glaube, die einzige Lösung, die es am Ende gibt, ist, dass man Beispiele produziert sozusagen. Also im Autobereich zum Beispiel Tesla so erfolgreich ist mit einer Alternative, dass die anderen dann einfach hinterher müssen. So, ich glaube, das wäre die Lösung. Also in der Politik kann das hoffentlich vielleicht Neuseeland zum Beispiel sein, mit einer Regierung, die also sehr ehrgeizig ist und vorangeht und damit hoffentlich extrem erfolgreich sein wird, sodass dann immer mehr Länder und hoffentlich noch rechtzeitig sich das dann zum Vorbild nehmen und da hinterher gehen. Also ich glaube, das wäre der einzige Weg, dass also irgendwo positive Beispiele gefunden werden. Also Münster wird hoffentlich auch so ein Beispiel sein. Wenn wir klimaneutral werden bis 2030, dann wird das alle möglichen extrem positiven Effekte haben für die Stadt, und dann werden andere Städte sich das angucken und denken, das wollen wir auch gerne. Ja, also das wäre für mich der einzige Weg, den ich sehe.
Gerade Münster ist total fahrradfreundliche und Stadt, und ihr geltet halt immer da so als Vorreiter, glaube ich, so im Rest von NRW. Habe ich so den Eindruck. Ist ja wirklich so.
Tatsächlich war das auch so, also als ich nach Münster gezogen bin, vor 25 Jahren war es ungefähr, da waren wir tatsächlich die Fahrradhauptstadt und auch die Klimahauptstadt Deutschlands, aber seitdem sind wir eigentlich stehen geblieben. Ja. Also es gibt andere Städte, wenn man nach Holland kommt und sieht, wie da der Radverkehr organisiert ist zum Beispiel, dann fällt man hinten rüber und denkt, also wir wollen jetzt, also wir Münsteraner wollen die Fahrradhauptstadt sein. Da sind wir längst überholt worden. Oder Kopenhagen, es gibt ja Beispiele, wie man das noch viel, viel besser machen kann. Und da müssen wir wieder hin, dass also andere eben sagen, guckt euch Münster an, so wollen wir werden. Ja, also das ist eigentlich die Strategie.
Ihr habt noch das Image.
Genau.
Ja. Ja, Willi, jetzt wo du wieder da bist. Ich habe gerade jetzt die neuesten Zahlen für Köln, nämlich tatsächlich die Grünen liegen sehr, sehr weit vorne mit 42% unter den jungen Wählerinnen und auch relativ groß dabei die Partei und Volt. Also tatsächlich eben bestätigt vielleicht ein bisschen das, was wir jetzt eben schon angerissen haben, warum eben diese kleinen Parteien, also das haben wir schon bei der Europawahl gesehen, aber jetzt auch bei der Kommunalwahl, man hat die Chance, aber ich meine 11% für Volt unter den jungen Leuten, 5% die Partei. Das ist schon erstaunlich, muss ich sagen.
Ja, das ist absolut erstaunlich. Und jetzt müsstest du dagegen die SPD-Zahlen halten. Die sind genau andersrum.
Ja, die haben nur noch 12%. Also die haben genauso viel wie Volt. Das muss man sich mal vorstellen.
Genau. Und da sieht man, dass eigentlich die Zukunft für die SPD sehr schwierig sich gestaltet. Das ist genau das, worum es geht. Also wir haben, ich glaube, bis 34 machen ein Drittel der Wähler aus. Und darüber hinaus zwei Drittel. Und ich glaube, Mustafa Steve, der hat doch immer gesagt, ich glaube, 50% aller Mitglieder sind über 60 oder irgendwie sowas. Das ist also wirklich sehr extrem bei der SPD. Und ich finde, sie sprechen eben mit ihrer Politik überhaupt keinen mehr in der Jugend an. Ich meine, Volt, seid doch mal ganz ehrlich, Ines, kennt kein Mensch. Ja, die gab es bei der Europawahl das erste Mal. Ja, und jetzt...
Man weiß auch nicht, wofür sie stehen, wenn man eigentlich ganz ehrlich ist.
Ja.
Ja.
Ja. Sie wollen Fahrradverkehr wie in Kopenhagen, habe ich gelesen.
Naja. Ja.
Und ja, die Älteren tatsächlich.
Also der Wahlkampf, der Wahlkampf von Volt, Ines, der ist ja nicht schlecht. Ne? Sie zeigen ja, willst du sozial wohnen wie in Wien, willst du digital die Stadt haben wie in Estland. Nur das Problem ist, von uns weiß gar keiner, wie sozial ist denn Wien, wie digital ist denn Estland und wie ist denn der Fahrradverkehr in Madrid. Das weiß ja gar keiner von dem normalen Wähler. Also können wir das jetzt von mir aus für gut befinden? Mir kann doch keiner erklären, dass man deswegen 5,5% der Stimmen bekommt. Also ich bin da auch wirklich hab ein Fragezeichen im Gesicht, warum das so ist. Aber es ist, du siehst ganz klar, dass die alten, eingesessenen Parteien, vor allen Dingen die SPD, ja, überhaupt keinen mehr aus der jungen Generation anspricht. Das ist ganz klar zu erkennen.
Mhm. Ja. Und man sieht auch, also wir bleiben noch mal kurz bei Köln, tatsächlich, dass mehr Frauen die Grünen gewählt haben. Also das ist auch so ein bisschen, es gibt eine leichte leichte Tendenz da drin. Und tatsächlich Umwelt und Klima und Stadtplanung, Verkehr, Mieten, die Hauptthemen waren. Also ich meine, das spielt natürlich tatsächlich dann den Grünen auch wirklich in die Hände, auch bei der Ratswahl. Und die CDU bei den Älteren gewählt wird, aber bei den Jüngeren wirklich stark die Grünen. Also ich glaube, das bestätigt jetzt alles, was wir gerade schon gesagt haben. Und wenn man weiter guckt, unten in Dortmund sieht es nicht groß anders aus. Also auch da die Grünen, klare Gewinner, auch hier unter den Jüngeren, 43% bei den Älteren. Wiederum, da bleibt die SPD noch, also wie wir es gesagt haben, so, ne, die SPD bleibt noch unter den Älteren bestehen bei ungefähr 40%. Aber da kann man ja fast schon ein bisschen sagen, die sterben der Sozialdemokratie weg.
Genau. Ja. Im Moment gibt es ja noch einen großen Überschuss an älteren Menschen, die halt dieses Wählerpotenzial sind, aber irgendwann halt nicht mehr.
Ja.
Also sehr spannend.
Ja. Und jetzt kommen vielleicht auch so ein bisschen so die mittelälteren und geburtenstarken Jahrgänge, die dann halt vielleicht auch dann ökologischer drauf waren und dann auch die Grünen wählen. Man weiß es nicht.
Ich frage mich bei der ganzen Sache aber irgendwie so ein bisschen, also naja, wenn der SPD quasi die Wähler abhanden kommen und so. Also die sozialen Themen waren ja sonst immer, ne? Das ist eigentlich traditionell besetzt von der SPD. Mhm. Alles in Richtung Grüne. Aber die Grünen kriegen ja sehr oft die Kritik, dass es besonders jetzt in letzter Zeit die Entwicklung in Richtung CDU, dass da viel an den sozialen Themen verloren geht. Ist es vielleicht deswegen interessanter, sich auch die eher so auf Aktivismus ausgelegten kleinen Parteien, kleinen Organisationen, kleinen Bewegungen anzugucken, gerade aufgrund dieser Kritik, die man halt an den Grünen äußern kann.
Auf jeden Fall. Also das war auch so ein bisschen mein Beweggrund. Ich habe echt so gedacht, also ich habe sehr viele, wie gesagt, ich war ja früher in der Piratenpartei, als sie auch sehr groß war. Und da hat sich ja alles in alle Himmelsrichtungen zerstäubt. Und es sind auch viele zu den Grünen gewechselt. Und ich habe mir immer gedacht, okay, Grüne, okay, ja. Aber ich habe mir gedacht, okay, wenn die so in Richtung CDU wählen oder tendieren und auf eine Koalition hin, ich werde damit nicht glücklich. Und dann ist mir doch so vor die Füße gefallen, weil da halt viele Menschen auch aktiv sind, die ich sehr schätze, also auch politisch sehr schätze und unter anderem halt sehr antifaschistisch eingestellt sind und sozial. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist vielleicht eher ein Versuch wert für mich. Da werde ich eher mit glücklich, auch wenn wir vielleicht erstmal keine großen Wahlerfolge erzielen werden. Aber das ist etwas, wofür ich mich nicht verbiegen muss. Und in den Grünen habe ich den Eindruck, da muss ich irgendwann rechtfertigen, warum man mit der CDU zusammenarbeitet, möchte ich nicht.
Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, sind ja die Nichtwählerinnen. Das ist jetzt für Kommunalwahlen gar nicht so untypisch, dass die Wahlbeteiligung nicht so massiv hoch ist, aber es ist jetzt wirklich nur ganz leicht hochgegangen, irgendwie von 50% auf 51%. Das mag jetzt natürlich diesen hohen, also Corona geschuldet sein, viele haben Briefwahl gemacht und so weiter, also dass überhaupt natürlich die Wahlen so stattfinden, und ihr habt das ja wahrscheinlich im Wahlkampf auch gemerkt, aber trotz allem, also quasi die Hälfte der Wahlberechtigten hat eigentlich nicht gewählt. Das ist ja auch ein Ergebnis für sich. Und was nehmt ihr da jetzt auch raus, was ihr wahrscheinlich im Wahlkampf auch gehört habt? Also was muss sich auch da verändern überhaupt, um diese Menschen anzusprechen? Also das war jetzt wahrscheinlich während der Pandemie auch nicht so einfach, da den Wahlkampf zu machen. Aber Matthias, du hast ja Organizing gemacht. Also das wäre ja was wahrscheinlich in NRW auch, was man eigentlich machen müsste, oder? Um überhaupt wieder Leute dazu zu bringen, ey, das bringt jetzt was, weil gerade bei den Kommunalwahlen, gerade in den Stadtparlamenten, kann man, da entscheidet man über diese Fahrradwege, da entscheidet man über das alles, was ihr haben wollt.
Ja, also ich habe mir tatsächlich neulich mal die Wahlergebnisse von 2014 angeguckt. Und ich habe da eine Sache gefunden, die ich total spannend fand. Und zwar haben fast 50% der Frauen über 60 die CDU gewählt beim letzten Mal, aber unter 20% der Frauen unter 24. Also das war der größte Abstand. Und ich habe gedacht, also die Personen, die also den größten Teil ihrer Lebenserfahrung im 20. Jahrhundert gesammelt haben, die wählen CDU, und die den größten Teil ihrer Lebenserfahrung im 21. Jahrhundert gesammelt haben, die wählen nicht CDU. Ja, und vielleicht wäre das so ein bisschen der Schlüssel, dass man da einen Dialog hinkriegt, dass man die Jüngeren vielleicht einfach mal anspricht und sagt, vielleicht sprecht ihr mal mit eurer Oma, sprecht mal mit eurem Opa, was denn die Lösung sein könnte für die Probleme, die wir jetzt haben. Weil ich glaube, es ist tatsächlich ja kein Generationenkonflikt so sehr, sondern fast ein Jahrhundertkonflikt. Also ich habe immer das Gefühl, dass wir die ganzen Probleme, die wir jetzt haben, immer noch angehen mit Rezepten von 1980 irgendwie. Und wir müssen da einfach vorankommen. Es gibt ja die Lösung, und es gibt auch die Personen, die das können. Also bei Fridays for Future zum Beispiel sieht man das ja, dass es also ganz neue Wege gibt, die gegangen werden. Aber vielleicht wäre das nochmal ein Weg, wie man also beim Organizing vorankommt, dass man also Menschen anspricht, die, ja, wie soll ich sagen, also noch nicht mitgenommen worden sind in dieses Jahrhundert sozusagen, und noch nicht in vollem Umfang verstanden haben, wie groß die Herausforderungen sind, vor denen wir jetzt gerade stehen.
Ja, die sozialen Fragen dürfen eh nicht außer Acht gelassen werden, die diese Menschen vielleicht auch interessieren. Also wenn ich mir meine Elterngeneration angucke, die jetzt ja knapp über 60 sind, mein Vater geht bald in Rente, die sehen ja auch, okay, ja, wird nicht viel übrig bleiben, und dann mal sehen, wie wir dann ankommen. Das wird ja bei der älteren Generation auch so sein. Und wenn die dann hören, okay, wir setzen auf Stabilität, es wird alles so bleiben, wie es immer war, was ja die CDU so ja, propagiert und zum Teil auch die SPD, die werden irgendwann merken, okay, funktioniert so nicht, aber vielleicht glauben sie daran, ich weiß es nicht. Aber da ist dann wiederum eine Sache, können die Parteien, die nachfolgen, halt Lösungen bieten, die glaubwürdig sind und auch funktionieren, ne?
Naja, immerhin können die schon mal damit anfangen, ja, dass sie das, was sie äußern, auch einhalten. Das ist ja schon mal eine ganz große Situation. Weil also mir ist beim Wahlkampf sehr, sehr oft, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Leute gesagt haben, A, sie wollten gar nicht mit mir reden. Und B, wenn sie geredet haben, dann haben sie gesagt, was bringt das denn? Welche Änderungen haben wir denn? Wir haben doch gar keine Änderung. Wir haben hier Stillstand seit 10, 20 Jahren. Und das ist auch so. Wenn man sich in Köln den öffentlichen Personennahverkehr, das ist ein Drama. Das ist seit 20, 30 Jahren ein Drama. Die Schulsituation, und das ist ja nicht nur in Köln so, ist ein Drama. Da erzählen den Kindern, sie sollen die Hände waschen, da sind gar keine Becken für da. Das ist ja alles ein Drama. Ja? Und dann das kann man doch nicht wegdiskutieren. Und dass die Leute dann sagen, Ines, weißt du, dann brauche ich doch nicht hinzugehen, wenn sich nichts ändert. Das kann ich nachvollziehen. Deswegen können die jungen Parteien, die können erstmal damit trumpfen, dass sie das, was sie versprechen, erstmal klein und wenig ist, und dass sie das dann auch einhalten oder sich bemühen, das umzusetzen.
Ja, die Frage ist, ob das nun auf Dauer durchzuhalten ist, dass es wirklich dann diese, oder dass man dann liefert. Wie gesagt, ich habe ja da mal diese Partei mitgemacht, die teilweise sehr, sehr stark war, auch im Landtag war, in mehreren Landtagen war und wo man dann irgendwann, ich glaube, auch den Glauben daran verloren hat, dass die wirklich was ändern, weil die dann auch ein Stück weit eben an der Arbeit in den Parlamenten gescheitert sind. Was heißt gescheitert sind? Aber dann gemerkt haben, okay, geht nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen können. Und dann war das, glaube ich, auch der Punkt, wo dann Menschen gesagt haben, ach ja, nee, dann doch nicht. Und ich glaube, das ist ganz schwer, weil die Parlamente auch total bleiern und träge sind mit all ihren Regeln. Ne? Wenn man dort ankommt mit einem T-Shirt, wird man erstmal gerügt und gesagt, ja, du musst dir aber einen Sakko anziehen. Das sind so Sachen, das sind schon so Sachen, die total absurd sind eigentlich. Und dann geht's ja erst weiter, ne? Wenn dann der Fachpolitiker sagt, eigentlich habt ihr so eine super geile Idee hier, und eine Stunde später sagt der Fraktionsvorsitzende, ja, stimmen wir aber nicht mit, weil ihr seid ja ihr und nicht die anderen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz schwer, dann alles sehr, sehr schwierig.
Das ist sowieso die Frage. Also wir reden ja jetzt über Kommunalpolitik, aber die Frage ist, wie geht man vor dann, wenn es zum Beispiel um eine Bundestagswahl geht? Wie geht man vor? Also sagt man, man stellt sich hinter quasi eine etablierte Partei als jetzt eine aktivistische Gruppe oder sowas, oder sagt man, okay, wir versuchen das irgendwie von außen, quasi Aktivismus versus Integrationismus. Sammeln wir jetzt quasi linke Kräfte und sammeln sie hinter einer Idee und versuchen das innerhalb einer Partei, oder sagen wir, okay, wir gehen jetzt als Aktivisten da rein, und also nicht da rein, sondern dann bleiben halt draußen. In dem Sinne.
Julia, kurze Frage. Ja. Im September, ich weiß nicht mehr genau, September, waren 1,2 Millionen Menschen der Klimabewegung auf der Straße. Was haben die erreicht? Nichts. So. Und das ist das Problem. Wenn du die Leute fragst, das stimmt natürlich. Der Klimaproblematik ist in sämtlichen Köpfen. Wir alle reden darüber. Aber für die Leute, die auf der Straße gestanden haben, wenn du die fragst, die ganzen Fridays, dann sagen die, ich habe einfach nichts erreicht. Und das hat natürlich auch Leute, gerade wie auch mich, dazu bewegt zu sagen, okay, dann nehmen wir eben das Parlament in die Zange. Ja, das heißt, wir machen Demonstrationen von außen, üben wir Druck aus, und wir gehen auch rein in die Parlamente und mischen die Parlamente auf mit Forderungen. Denn genau das haben die Grünen auch gemacht. Die Grünen haben, als Partei gegründet haben, war das eine Bürgerinitiative, die Druck auf die Parlamente machen wollte. Mehr wollten die gar nicht machen. Und das hat nicht gefruchtet. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn das nicht fruchtet, müssen wir eben selber in die Parlamente. Und das ist die Situation, die wir haben. Also ich glaube nicht, dass der Druck von außen noch weiter steigen kann als mit 1,2 Millionen Menschen.
Also ich würde aber dem gerne so ein bisschen widersprechen, Willi, ich habe da neulich noch mal drüber nachgedacht. Also wir sind in Münster rumgelaufen und haben gesagt, also wenn 3,5% der Menschen auf die Straße gehen, dann können wir durchsetzen, was wir wollen. Also um nochmal das Thema Organizing aufzunehmen, Ines, was du angesprochen hast. Und ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ich weiß das gar nicht genau, ob das wirklich so ist. Und ich sage jetzt den ganzen jungen Menschen hier, den Schülern, wenn ihr das hinkriegt, dann verspreche ich euch, die Dinge werden sich ändern. Ja. Und sie haben sich geändert. Also es ist tatsächlich passiert in der Stadt, dass so eine Art Konsens irgendwie entstanden ist. Also ich finde, man fühlt das. Sogar die CDU sagt, wir wollen bis 2030 klimaneutral werden. Ob sie das in dem gleichen Maß vorantreibt wie die anderen Parteien, das ist nochmal eine andere Frage. Aber es hat sich tatsächlich in der Stadt so eine Art Konsens gebildet und ich glaube, es wird auch so kommen, dass Münster bis 2030 klimaneutral wird, weil wir eben so ein gutes Organizing gemacht haben und weil wir so viele Leute mitgenommen haben. Und ich glaube, das wird auch der Weg in die Zukunft sein. Man muss möglichst viele, also man muss so viele Leute mitnehmen, wenn man fühlt, dass das irgendwann ein Konsens entsteht
in der Gemeinschaft, in der Stadt, in der Community,
ob sie das in dem gleichen Maß vorantreibt,
dass die Zukunft so aussehen wird, wie wir das jetzt vorschlagen. Und dann, wenn das einmal so im Kopf drin ist, das Bild, dann bewegen sich da auch alle hin.
Ich glaube, das ist tatsächlich der Weg.
Ja, was ist denn jetzt die Perspektive jeweils in den Stadtparlamenten, in den Städten, wo ihr euch befindet, mit den Ergebnissen vor Augen, wenn jetzt auch noch keine definitiven da sind, aber die Tendenz ist ja da. Was glaubt ihr, verändert sich jetzt in den nächsten Jahren durch diese leichte oder doch schon eben Verschiebung hin zu den Grünen? Kleinere Parteien haben was dazu gewonnen. Wird sich da jetzt wirklich was verändern? So, weil bei Matthias klang das jetzt schon sehr optimistisch, aber wie sieht das bei den anderen beiden aus? Oder wie schätzt ihr das jetzt ein? War das jetzt die große Überraschung, der große Wurf?
Ich weiß nicht. Also in Dortmund, wie gesagt, da wo ich die besten Connections hin habe, ich bin mir nicht sicher. Also es floppt ja wahrscheinlich bei dem SPD-Bürgermeister, also bei dem neuen jetzt, der Herr Sierau ist ja nicht mehr angetreten. Das hat so ein bisschen was von weiter so, ich bin mir nicht ganz sicher.
Also ich würde mal sagen, ich sehe das ähnlich wie der Matthias. Ich habe das vielleicht ein bisschen schwarz gemalt, dass ich gar nichts getan hätte. Das ist natürlich richtig. Wir haben einen definitiven Zuwachs der Grünen. Wir haben Wählerinnengruppen im Parlament. Wir haben progressive Kräfte, obwohl es jetzt progressiv ist oder nicht. Auf jeden Fall sind sie auch da. Und der Druck auf die etablierten Parteien, CDU und SPD, der steigt. Und wenn du dir die Wahlplakate anschaust, dann steht hier auf jedem Wahlplakat zum Beispiel ÖPNV umsonst oder ein Euro-Ticket. Ja. Und da müssen sie sich ja mal dran messen lassen. Ich meine, das bedeutet nicht, dass du irgendwelche Bauvoranfragen machen musst oder sonst irgendetwas. Das ist ein Ding, das setzt du morgen um. Da kann mir dann keiner in 5 Jahren wieder erzählen, das ging nicht. Ja, beim ÖPNV, wenn jetzt mehr Straßenbahnen gebaut werden müssen, das ist ja mal ein Drama. Ja, und damit Untertunnelung und. Es ist ja hier in Köln ein 10-faches Drama. Ja, also das wird alles sehr, sehr schwierig sein, auch mehr sozialen Wohnungsbau zu ermöglichen. Das sind Dinge, die kannst du nicht aus dem Hut zaubern. Da bin ich auch, ich sag mal, eher Realist, dass das nicht geht. Aber das ist zum Beispiel eine Sache gerade mit dem ÖPNV. Da werde ich die neuen Kräfte dran messen. Ganz klare Sache. Da sehe ich schon eine Änderung.
Ja. Zumal ÖPNV den günstig machen, ist eine Sache, er muss dann halt kommen. Nützt mir ja nichts, wenn kein Bus kommt. Ne? Das ist immer die Sache. Und das ist bei mir, wie gesagt, ich wohne ja außerhalb, ich wohne ja nicht in Dortmund, sondern im Ennepe-Ruhr-Kreis und da nach 10 Uhr schwierig. Das ist schön, wenn mich nichts für den Bus bezahlen muss, also oder nur sehr wenig bezahlen muss, wenn aber keiner kommt. Ja. Das ist halt auch immer so eine Sache. Es muss dann halt.
Ja, aber Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Es ist einmal die Stadt und einmal das angrenzende Gebiet oder angrenzende Kreis. Das sind dieselben Probleme. Aber wir können relativ schnell eine Buslinie machen. Aber wir können halt nicht so schnell eine Straßenbahnlinie. Wir haben in Köln Orte, die sind schon seit 20, 30 Jahren an keiner in Köln befindliche Orte. Nicht im Kreis danach. In Köln befindliche Orte, die gar keine Straßenbahnanbindung haben. Und die werden auch in den nächsten 5 Jahren keine bekommen. Weil bis dass die Herren der Politik sich mal darüber einig sind, was so überhaupt machen, bis sie den ganzen Plan mal aufgestellt haben, dann Leute mit Fachfragen haben und die sich darüber dann, ich sag mal, Vorstellungen entwickeln und das dauert ja alles und dann musst du das alles noch als Bauantrag formulieren, also irgendeiner hat mal gesagt, so ein Meter Gleis dauert 10 Jahre. Wenn ich das höre, ja, das ist doch nicht normal. Das ist doch wirklich nicht normal. Und hier ist zum Beispiel einer von der FDP, der hat auf seinem Plakat geschrieben, der Bauantrag, der darf nicht länger dauern als das Bauen selbst. Und da hat der Mann vollkommen recht. Das ist der klassische, da müssen wir hin. Wie willst du denn jetzt, ich sag mal, ob das jetzt Ennepe-Ruhr-Teil ist, ja auch vollkommen egal, wie willst du denn da einen Meter Gleis hinkriegen, wenn jedes Meter 10 Jahre dauert?
Ist so.
Ich sage jetzt mal übertrieben. Das ist ja, okay.
Bei uns werden die Buslinien eher abgeschafft und eingestampft, weil sie zu teuer sind und zu wenig benutzt werden. Das ist halt echt traurig. Das ist wieder dieses Dilemma. Ja, wenn man keine Buslinien hat, kann man sie nicht benutzen. Und wenn sie schon vorher eingestampft wurden, kann man sie erst recht nicht benutzen. Und dann werden sie noch weniger genutzt. Das ist halt letztendlich im Moment eher eine Spirale nach unten, ne? Anstatt zu mehr ÖPNV. Ich musste auch vor 200 Jahren meinen Führerschein machen, um irgendwie von der Abendschule nach Hause zu kommen. Und das ist irgendwie so, ja, 30 Jahre bin ich ohne da klargekommen und plötzlich brauche ich ihn, weil, und das ist dann schon richtig deprimierend.
Das hat man ja tatsächlich auch gesehen, dass diese, also Verkehrspolitik und diese Verkehrswende, ja, die ja eigentlich anscheinend wirklich, also sowohl in den Städten, aber auch auf dem Land da Thema war, was sich ja eben überschneidet mit diesem Klimathema, und dass trotz der Corona-Krise eben Wirtschaft und Bildungspolitik, was sonst immer sehr, sehr stark ist bei Kommunalwahlen oder eben auch Landtagswahlen, nicht so stark war. Und das finde ich schon... ja, also nicht überraschend, aber das wäre ja schon was, wo man sagt, okay, das liegt ja sowas von auf der Straße, jetzt ganz metaphorisch gesprochen. Also wie ihr sagt, es müsste eigentlich viel, viel schneller gehen, viel, viel mehr Geld in die Hand genommen werden, um da zu investieren in den Ausbau des Verkehrs in Nordrhein-Westfalen. Also ich meine, ich komme nicht daher, aber man kann ja offensichtlich in 20 Minuten von einer Stadt in eine andere sein. Ich finde es verrückt, aber das scheint ja genau das Thema zu sein für Pendler und so. Und eigentlich müsste es doch, also da müsste auch die SPD gewinnen aus meiner Sicht, wenn sie sagt, wir schaffen grüne Klimajobs, die da was bauen. Also das hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber das ist ja nicht so, dass man dafür keine Arbeitskraft braucht. Also die ist ja da, die fallen ja nicht weg sozusagen. Also da müsste man ja so einen Plan für NRW haben. Aber den hatte jetzt keiner so richtig.
Nee, und das Problem fängt ja da schon an, dass es sehr viele verschiedene Verkehrsverbünde gibt. Ich komme zwar mit einem Ticket nach Dortmund ganz schnell und auch nach Düsseldorf ganz schnell, aber nach Köln komme ich nicht, weil das ein anderer Verkehrsverbund ist. Das heißt, ich muss erst in Solingen aussteigen, mir dort am Bahnsteig ein Ticket kaufen und dann in den nächsten Zug einsteigen, um dann nach Köln zu kommen. Oder ich suche irgendwie den Zug panisch nach einem Schaffner ab, der mir ein Anschlussticket verkauft, aber erstmal total verwirrt guckt. Und das sind dann halt schon so Sachen, ja, was es dann alles noch sehr, sehr schwierig macht, ne? Weil dann halt 5 Verkehrsverbünde oder so erstmal gucken müssen, dass sie so irgendwie zusammenarbeiten oder auch nicht.
Ja, das Thema Verkehrswende hätte, glaube ich,
gestaltet sich schwierig.
Es ist gestaltet schwierig. Ich glaube, es hätte tatsächlich, also aus meiner Außensicht, tatsächlich einfach sehr viel stärker noch so, also es ist, ich war jetzt überrascht, dass das Hauptthema war während der Pandemie oder sich sogar noch verstärkt hat und dass es ja, wie ihr beschreibt, die Situation eigentlich katastrophal ist und auch die Aussichten jetzt nicht wirklich besser geworden sind durch diese Wahl. Aber wir werden das weiter verfolgen natürlich, was jetzt auch in NRW passiert, was jetzt wirklich das für eine Signalwirkung hatte auf weitere Wahlen. Wir können das heute Abend natürlich nicht ganz absehen. Ich habe gerade die neuen Hochrechnungen bekommen. Von 9 Uhr hat sich nicht groß was verändert. Also der Trend bleibt der gleiche, dass die CDU die stärkste Kraft bleibt und dass die Grünen also stark dazu gewinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt so dabei bleibt, auch wenn die Briefwahlen noch weiter ausstehen. Ihr habt noch die Chance, etwas loszuwerden an die allgemeinen Zuschauerinnen und Zuschauer von uns, wenn ihr mögt, als Resümee des Abends.
Betretenes
Schweigen. Ja.
Die Nase ist zu hart.
Ja, es tut mir leid. Ich hätte jetzt auch gerne gesagt, es hat sich jetzt alles komplett verändert, aber
nein, ich fand es ganz interessant, sich mit den unterschiedlichen Städten auf jeden Fall mal auszutauschen und überhaupt bei dem Format hier mal dabei zu sein. Das hat mir großen Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Ja, ich fand es auch super, dass die verschiedenen Regionen NRWs halt gut vertreten waren. Vom Rheinland, Ruhrgebiet, Münsterland. Das sind ja schon drei Flecken, die halt auch unterschiedliche Probleme haben. Ja, eben. Ja. Das ist super spannend, weil man da auch sieht, dass NRW sehr vielfältig ist, aber trotzdem teilweise die gleichen Themen hat. Das fand ich schon sehr cool. Sehr schön.
Das hat man gesehen, ja. Ja, ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, an einem Sonntagabend mit uns zu sprechen, was jetzt diese Kommunalwahlen in NRW bedeuten. Wenn es euch gefallen hat, diese Sendung, dann liked es gerne, genau, teilt es, wenn ihr auch aus Münster kommt oder Köln oder Dortmund, dann habt ihr jetzt auch Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für eine andere Politik. Dafür steht ja auch dieser Podcast, für eine neue linke Politik. Und also, wenn euch das gefallen hat, gern teilen. Und wenn ihr wollt, dass wir noch bessere Mikros haben und noch besser zu verstehen sind oder überhaupt die Sendung unterstützen wollt, dann, wie gesagt, könnt ihr das nicht nur teilen, sondern auch unter halb10.fm/spenden tatsächlich auch ein bisschen Geld da lassen. Das hilft uns immer sehr. Vielen Dank an Flo, an unseren Produzenten, der nämlich auch die Gäste, weil er auch selber eben aus NRW kommt, eingeladen hat. Also da ohne ihn wäre es nicht möglich gewesen. Wir hoffen, beim nächsten Mal kann auch unser Steve wieder dabei sein. Natürlich auch seine Kölner Sicht. Also jetzt war Willi Gott sei Dank stellvertretend hier dabei. Aber wahrscheinlich hat Steve auch, obwohl er nicht mehr Wahlkampf machen wollte, bestimmt hat er ein bisschen Wahlkampf trotzdem gemacht gegen alle Versprechungen. Das kann ich mir jedenfalls nicht anders vorstellen. Ja, Julia, hast du noch?
Ja, also das Ergebnis, naja, ja, wir werden sehen, was das alles wird dann in der Bundestagswahl, ob das wirklich jetzt so ein bisschen, ich meine, es sind Kommunalwahlen, aber ne, man hat gesehen, ja, trotzdem leider mit den, also mit der sicheren.
Ich glaube trotzdem, ja, Laschet wird es nicht packen für die CDU. Du? Ja, also ich bleibe dabei.
Seid guter Hoffnung.
Kanzlerkandidat wird er wahrscheinlich nicht, aber er wird seither sein Unwesen in NRW treiben.
Ja,
unangenehm.
Das, das stimmt. Aber ich, meine Wette ist weiterhin auf Söder und dann kommt noch irgendjemand anderes, wird dann halt Parteivorsitzender. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt, das werden wir auch in einer anderen Sendung besprechen. Wir gehen jetzt raus aus der offiziellen Sendung. Ich sage Tschüss an die Zuhörerinnen und Zuhörer und wir sind aber noch gleichzeitig in dem Stream. Das ist die etwas komplizierte Lage. Genau, ich habe zwischendurch keine Fragen bekommen aus den. Ich habe ein paar Kommentare gelesen auf Facebook, aber es gab jetzt nichts Konkretes dazu. Ich glaube, alle waren noch so ein bisschen am. Ich war zwischendurch immer wieder am Zahlen gucken und so weiter, was die Oberbürgermeisterwahlen betrifft. Es gibt ein paar Stichwahlen tatsächlich, aber ja, keine krassen Ausreißer.
Das finde ich ja auch sehr interessant, dass die Stichwahlen vorher verboten werden, also nicht verboten, aber abgeschafft werden sollten durch Laschet und das aber durch das nordrhein-westfälische Verfassungsgericht gesagt wurde, dass das verfassungswidrig sei.
Naja. Ich glaube auch eher, dass die die Regel werden als die Ausnahme.
Ja.
Ja. Ja, wahrscheinlich, vielleicht war das der Versuch dann quasi die CDU da an der Macht zu behalten.
In meiner Kleinstadt hat die Oberbürgermeisterin, die amtierende, soweit ich das gerade gesehen habe, wieder über 70% geholt, weil es auch eine auch keine Konkurrenten gab. Also doch, es gab zwei Konkurrenten, die aber parteilos waren und so als Einzelbewerber angetreten sind und keine so große Fanbase hatten.
Es ist natürlich auch schwierig, also wenn während Corona und so da überhaupt Wahlkampf zu betreiben. Ja. Ich meine, man hat das in anderen Wahlen gesehen, jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber man hat es in Polen, in Serbien gesehen und so, dass da meistens für die etablierten, also beziehungsweise für diejenigen gewählt wurden, die bereits im Amt waren. Und das ist, ja, ich meine, wie soll man da irgendwie, also außer jetzt durchs Internet oder so, durch Twitter und so, ich weiß ja nicht, wie ihr da zum Beispiel, also Wahlkampf betrieben, also ich denke mal viel übers Internet und so, aber
das ist natürlich schwierig, Julia, wenn du den Leuten gegenüberstehst und hast eine Maske im Gesicht.
Ja.
Vor allen Dingen bei den Unterstützungsunterschriften, ja. Also du bist ein wildfremder Kerl und willst von denen die Adresse haben, das Geburtsdatum und eine Unterschrift. Ja, also das ist wirklich alles nicht einfach in Corona-Zeiten, das muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja.
Ja. Gut, zwei Bildschirme. Sehr verfordernd. Ja, also genau, ich bedanke mich bei euch, dass ihr, wie gesagt, euch die Zeit genommen habt und ihr könnt euch das ja dann auch nochmal später gern anhören und ich bin gespannt, was die Stichwahl angeht. Der Thomas Westphal muss wahrscheinlich in die Stichwahl, die Henriette Reker vielleicht auch in Köln. Also noch in zwei Wochen ist das dann, ne? Dann werden wir mal sehen, was da dann rauskommt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wie gesagt, danke, dass ihr da wart, Matthias, Maya und Willi und Julia natürlich auch und wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei halb10.fm.